ARD Sounds.
Dr. Marianne Koch. Bis vor einem Jahr war sie noch regelmäßig zu hören als Expertin im Gesundheitsgespräch auf Bayern 2, beschloss dann aber nach 25 Jahren Radio aufzuhören. Heute wird sie 95. Wir gratulieren und wiederholen aus diesem Anlass das Gespräch, das Ursula Heller im Februar 2021 mit ihr geführt hat. Sie werden es hören, das Gespräch fand mitten in der Pandemie statt. Eine kleine Zeitreise also. Und erste Frage an die Ärztin Marianne Koch, wie sie selbst denn als Patientin sei.
Oh, ich glaube, ich bin eine sehr brave Patientin. Ich suche mir schon die richtigen Ärzte aus, wenn ich welche brauche, und bin dann, glaube ich, eine folgsame Patientin.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Ursula Heller trifft
Marianne Koch, mit ganzem Herzen Medizinerin.
Und ich freue mich mit ganzem Herzen. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind, zu uns gekommen, und zwar in echt, nicht digital, sondern leibhaftig hier. Schön, dass man sich mal wieder begegnen kann in
Corona-Zeiten. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier rein darf. Das ist ja ein streng bewachtes Haus hier im Moment. Und durch das Gesundheitsgespräch weiß man halt, dass ich aufpasse und darf rein ins Funkhaus.
Also wir haben hier mindestens 1,50 Meter Abstand, wir zwei. Alles ja, desinfiziert.
Ich wollte mich auch bedanken jetzt ausdrücklich für die Einladung.
Wir bedanken uns, dass Sie extra vom Starnberger See bei diesem Wintertraumwetter zu uns gekommen sind mit wetterfesten Stiefeln. Mit ganzem Herzen Medizinerin, haben wir gerade gehört. Das bringt es wirklich auf den Punkt, weil die sprechende Medizin, das ist Ihr Lebensthema. Heute geht es um die sprechende Lebensgeschichte. Und dazu gehört leider seit einem Jahr Corona. Wie geht's Ihnen damit? Wie geht's Ihnen in der Corona-Zeit?
Ich halte mich für sehr privilegiert. Ich habe immer schon im Homeoffice gearbeitet, wenn ich nicht gerade hier mit Gesundheitsgespräch im Funkhaus bin. Ich wohne am Waldrand. Ich kann mit meiner kleinen Hündin Bessie spazieren gehen, so viel und so oft ich will. Das heißt, ich kann raus. Gut, ja, ich kaufe ein am Markt oder auch in den Geschäften und passe sehr gut auf mit Abstand und Masken, selbstverständlich. Aber ich sehe natürlich ein, dass es für die allermeisten Menschen, gerade auch für Jugendliche, Kinder und so, aber auch für deren Eltern, zunehmend schwierig wird. Es ist schon eine große, ja, Einschränkung des Lebens. Und bei Kindern, die ja sowieso einen anderen Zeitbegriff haben, ist es natürlich so, als ob das bereits eine Ewigkeit so ist, dass man die Freunde nicht mehr sehen kann. Und von der Schule wollen wir mal ganz schweigen und den Defiziten, die sie da mitnehmen.
Sie wissen als Ärztin, die ständig sich weiterbildet und forscht um die Gefahren dieses Virus und auch der Mutanten. Ja. Sind Sie eigentlich ein ängstlicher Mensch?
Nein, ich bin kein ängstlicher Mensch. Das kann man nicht sagen. Ich bin in manchem sogar ein mutiger Mensch. Aber ich bin vorsichtig, sehr vorsichtig, weil ich weiß, was man damit riskiert. Und nicht nur für sich, sondern eben auch für andere Leute, nicht? Und ich habe von Anfang an diese Pandemie doch sehr ernst genommen, auch weil ich mich natürlich sehr intensiv informiert habe von Anfang an.
Also bei Ihnen läuteten schon die Alarmglocken, als man das erste Mal
als bei Wuhan Vasto hörte. Die Leute mit dieser Chinesin zusammenkamen und es hieß, ja, wir haben gar nichts mit der gemacht, und alle haben sich angesteckt und die Familien dazu.
Nicht? Damals also, konnte man die Patienten noch zählen, ne?
Ja, natürlich. Das war sozusagen in Deutschland der Anfang, nicht?
Nun ist am Mittwoch der Lockdown weiter verlängert worden. Das neue Datum ist der 7. März und wir haben auch einen neuen Inzidenzwert, eine neue magische Zahl, an der man sich künftig orientieren will, nämlich die 35. Die Virologen finden das richtig. Was sagt die Internistin, die Hausärztin dazu?
Ich finde es auch richtig. Es bleibt uns keine andere Wahl, weil es ist ja idiotisch, wenn wir dann Zustände haben, wie momentan zum Beispiel wieder in Tirol, wo irgendwelche Leute diese südafrikanische Mutante eingeschleppt haben und ich weiß nicht, wie viele Leute dort schwer erkrankt sind, nicht? Also es hilft nichts. Es ist traurig, es ist schlimm, es ist verlorene Lebenszeit, es ist vor allem für die Kinder schlimm, aber wir müssen wirklich da konsequent sein.
Und es ist natürlich vor allen Dingen verlorene Lebenszeit für die ganz alten Menschen, die einfach noch Pläne hatten und nicht wissen, ob sie die noch realisieren können, die zum Teil alleine im Altenheim, im Pflegeheim, im Krankenhaus sind. Ist nicht der Kollateralschaden, wie manche Kritiker sagen, möglicherweise größer als die Gefahren?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube, man muss da den Virologen und den Epidemiologen glauben. Gott sei Dank haben wir ja auch eine Regierung, die das ernst nimmt. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe den Krieg noch miterlebt als Kind. Und was wir da mitgemacht haben und was das für Folgen hatte und so, das ist natürlich noch viel schlimmer gewesen. Aber ich weiß auch, dass man diese Situationen grundsätzlich nicht miteinander vergleichen kann und auch, dass einem eine junge Generation das vielleicht abnimmt, aber die können das nicht nachvollziehen. Genauso wie wir damals nicht nachvollziehen konnten, als uns die Großväter und Väter und so weiter über den Ersten Weltkrieg berichtet haben, haben gesagt, ja, schon gut, war furchtbar, ja. Ja, also es ist, wie es ist und wir werden da durchkommen. Da bin ich ganz sicher, dass das Leben wieder sich normalisieren wird. Aber im Moment ist es für viele Menschen wirklich hart.
Was erleben Sie, wenn Sie mit den Menschen reden? Das tun Sie ja jeden Mittwoch im Gesundheitsgespräch hier in Bayern 2. Haben Sie den Eindruck, es entwickelt sich ein neues Gesundheitsbewusstsein durch Corona? Also kommen wir so gesehen vielleicht weiter?
Das glaube ich eher nicht. Was sich entwickelt, das kriegen wir im Gesundheitsgespräch zwar nicht zu spüren, aber was sich entwickelt, ist eine gewisse Bereitschaft der negativen Stimmung, der Häme, des Hasses, hat natürlich auch mit den sozialen Medien zu tun, ganz viel sogar. Aber die Liebenswürdigkeit, die ja alle Menschen im Grunde auch haben, die geht so stückchenweise im Moment verloren.
Traurig, diese Feststellung. Sie schreiben Gesundheitsbücher, die wirklich jeder versteht. Ich nehme an, das war Ihr Anspruch, kein Fachchinesisch, sondern allgemeinverständlich für alle. Im letzten Buch geht es um unser erstaunliches Immunsystem, so der Titel. Sie geben da viele Vorschläge, viel Hintergrundwissen, aber auch viele Ratschläge, was man machen soll, wie man sich stärken soll. Also angefangen von natürlich mehr schlafen, gesünder essen, sich
nicht
mehr
rauchen.
Bewegen, nicht rauchen. Genau. Das klingt nach Binsenweisheiten, aber das sind ja die wichtigsten Stellschrauben. Kann ich das mal ganz kurz mit Ihnen im Staccato durchdeklinieren?
Ja.
Gesund kochen, eine Fertigpizza zum Beispiel, ist das bei Ihnen No-Go? Geht auf keinen Fall?
Für mich ist es No-Go, aber natürlich kann man das den Leuten nicht vorwerfen, wenn sie von einer guten Firma eine Pizza mal in die Mikrowelle werfen, ja.
Chips irgendwie abends beim Fernsehen?
Nein. wollen wir bitte jetzt nicht Industrienahrung als Ganzes verteufeln, obwohl es natürlich verteufelt gehört. Aber ich koche eigentlich gesund, sehr gesund sogar. Und ich ernähre mich von Gemüse und Obst und Joghurt und natürlich auch Fleisch. Auch rotes Fleisch, wenn auch nicht so viel. Süßigkeiten habe ich noch nie sehr gemocht. Das ist mein Glück.
Rotwein am Abend?
Weißwein.
Wie viel?
Ja, so 2 Gläser dürfen schon sein.
Und dann können Sie noch gut schlafen?
Ja, ist Gewohnheitssache.
Gewohnheitssache ist gut.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch mit
Marianne Koch. Heute mal nicht im Gesundheitsgespräch,
sondern in 1:1 der Talk. Frau Koch, Sie machen jede Woche hier die Sprechstunde auf Bayern 2, das Gesundheitsgespräch mit Themen von Diabetes bis zu Darmproblemen, von Osteoporose bis Krebs. Sie haben inzwischen, ich glaube, 5 Bücher veröffentlicht oder sind es noch mehr? Genau. Über Medizin von Körperintelligenz bis zum Immunsystem. Wo nehmen Sie dieses ganze Wissen her? Sind Sie sowas wie eine ewige Studentin?
Ja, das ist ein sehr guter Ausdruck. Das bin ich nämlich tatsächlich. Und ich freue mich. Also ich habe immer Spaß gehabt am Lernen. Vielleicht in der Schule nicht so, aber dann später schon. Und dieses Gesundheitsgespräch zwingt mich dazu, aber es ist eben kein böser Zwang, sondern ein freudiger Zwang, mich mit allen möglichen medizinischen Themen immer wieder auseinanderzusetzen. Ich habe Zugang zu den Archiven von Lancet und New England Journal. Also ich habe 5 allein englisch und amerikanische Zeitschriften abonniert, wo man die neuesten Studien nachlesen kann immer. Und es macht mir eine große Freude, mich auf das jeweilige Thema vorzubereiten. Wobei natürlich Herz-Kreislauf, das habe ich so ziemlich drauf, das war ja auch mein Spezialgebiet, als ich noch Sprechstunde gehabt habe, beziehungsweise in der Klinik gearbeitet habe. Aber auch so, die Medizin schreitet ja sehr schnell voran. Und wir haben jetzt zuletzt am Mittwoch das Thema Mikrobiom gehabt, also diese gesammelten Wesen, die bei uns wie in einer Wohngemeinschaft im Darm leben. Insgesamt Bakterien, aber Billionen, Viren, alles Mögliche, macht zusammen eine Masse von fast 1 Kilo aus. Wissen wir nur nicht. Ja, wohnen bei uns im Darm, helfen uns bei der Verdauung, helfen uns auch mit dem Immunsystem. In diesem Buch, das erstaunliche Immunsystem, ist da auch ein Kapitel allein über das Mikrobiom. Das heißt, es macht unheimlichen Spaß, sich die neuesten Erkenntnisse der Medizin sozusagen einzuverleiben, um dann fit zu sein für Fragen.
Das heißt, Sie sind wahrscheinlich fitter als der Gesundheitsminister, oder, wenn Sie das alles lesen?
Ah, der Gesundheitsminister muss sich sehr um bürokratische Sachen kümmern, fürchte ich. Der kommt da nicht dazu.
Frau Koch, es wissen wollen, etwas wissen wollen, ist das sowas wie ein roter Faden in Ihrem Leben?
Ja, ich glaube schon. Aber ich will nicht alles wissen. Medizin war von Anfang an das, was mich am meisten interessiert hat. Gibt auch so ein schönes Foto oder einige Fotos von mir. Da war ich vielleicht 10 Jahre alt mit einem Rotkreuzhaube, die ich mir selber gebastelt habe. Und mein Bruder daneben, der Arme, der eingewickelt war von oben bis unten mit Mullbinden und so. Also das hat damals schon angefangen. Und ich habe ja dann mit 17 Abitur gemacht und sofort angefangen zu studieren in München. Dann kam die ganze Filmzeit dazwischen, es waren ja 20 Jahre, aber ich wusste die ganze Zeit, dass ich wieder zurückgehen werde zur Medizin. Und das habe ich dann endlich auch geschafft.
Das werden wir alles nachher noch besprechen. Gab es mal so einen Schlüsselmoment, jetzt abgesehen von dieser Verkleidung mit dem Häubchen, wo Sie gedacht haben, so dass ich will unbedingt Ärztin werden? Oder gab es irgendeinen Arzt, der für Sie ein Vorbild war oder eine Ärztin?
Die Vorbilder kamen dann eigentlich erst später. Aber ich habe immer eine Liebe und eine Neigung zu Naturwissenschaften gehabt. Und diese Kombination, die Sie als Arzt haben, auf der einen Seite Wissenschaft, harte, gute Wissenschaft und die Kommunikation mit Menschen, also das Eingehen auf die Person, die einem da gegenüber sitzt und so, das ist, finde ich, ein wunderbarer Beruf einfach. Und weil Sie die Bücher ansprechen, dieses Schreiben in einer Sprache, die verstanden wird, das haben mir meine Patienten beigebracht. Weil wenn die vor mir saßen und ich wollte denen was erklären und ich habe immer versucht, das zu erklären, warum ich was empfehle und so. Und dann sah man direkt, ja, wie die Augen nach hinten kippten und die Ohren zu waren, weil ich nicht die richtige Sprache gefunden habe.
Es war noch eine akademische Sprache wahrscheinlich.
Vielleicht zu sehr noch, ja. Und dann habe ich mir angewöhnt, die Sprachebenen zu wechseln.
Das heißt, Sie haben ganz normale Patienten gehabt, keine Schickimicki-Klientel?
Nee. Ich war im Ostbahnhof, Glasscherbenviertel, ja. Und habe wahnsinnig nette Patienten gehabt. Mit ein paar bin ich jetzt noch in Verbindung. Ja, Rentner, damals sagte man noch Gastarbeiter, normale, nette Leute.
Sie haben diese Praxis aufgegeben, da waren Sie 68, einfach weil es da eine Grenze gibt, das können Sie besser erklären.
Die ist inzwischen aufgehoben worden. Man durfte ab 68 keine Kassenpatienten mehr behandeln und ich wollte keine reine Privatpraxis haben.
Hat wehgetan, dieser Schritt?
Es hätte wahrscheinlich noch viel mehr wehgetan, wenn ich mich nicht dann sofort eben in Medizinjournalismus gestürzt hätte, wieder eine neue Ebene aufgemacht sozusagen in meinem Leben und angefangen hätte zu schreiben und eben auch in verschiedenen Shows und Medizinsendungen dann aufzutreten. Und das war dann ganz gut.
Sie haben eben gesagt, der Gesundheitsminister muss sich wahnsinnig viel mit Bürokratie beschäftigen. Das ist ja leider etwas, was auch die Ärzte in ihrer Praxis täglich zu stemmen haben, worüber viele klagen. Hat Ihnen das nicht manchmal das Arztsein vergällt?
Das war bei uns noch nicht so schlimm wie heute. Das habe ich in meiner Ausbildung eben wunderbar mitbekommen. Ich habe Lehrer gehabt, einen vor allem in Starnberg dann, als ich da Assistenzärztin war, Helmut Lüthin heißt er. Der hat uns stehen lassen auf dem Gang, uns Ärzte, und hat gesagt, Moment, und ist reingegangen in ein Zimmer, wo er weiß, da liegt jemand, der ist verzweifelt, hat Krebs, was weiß ich. Ja. Und da war eine Viertelstunde drin. Und dann kam er wieder raus und wir sahen durch den Türspalt, dass der nicht gerade mit leuchtenden Augen, aber zufrieden und ernst genommen in seinem Bett da lag. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil da sieht man eben, dass jetzt ein Sprung in die heutige Medizin, die ja ganz viel auch auf virtuelle Dinge setzt. Und es ist sicher auch gut, vieles kann man virtuell sehr gut machen. Aber der persönliche Kontakt zwischen einem Arzt und einem Menschen, der Hilfe braucht, ist es etwas, was man nicht ersetzen kann. Nur, wir ermutigen ja im Gesundheitsgespräch auch immer unsere Anrufer und Anruferinnen, da ein bisschen mutig zu sein und aufmüpfig zu sein und ruhig mal zu einem Arzt zu sagen, lieber Herr Doktor, ich habe gesehen, Ihr Wartezimmer ist knallvoll, Sie haben jetzt keine Zeit, sehe ich ein. Bitte lassen Sie mir einen Termin geben, wo Sie mit mir reden können. Und ich glaube, das machen auch dann manche.
Ich stelle mir das gerade lebhaft vor, wie das Ihre Gesprächspartner tun und sagen, die Frau Koch hat mir gesagt. Sehr schön. Ja. Mein Gast heute in 1:1, der Talk, die wunderbare Marianne Koch.
Oh, Marianne, nicht sowas sagen, nein.
Marianne Cook, sage ich dann stattdessen. Hören Sie noch darauf?
Das war mal ganz kurz, ja. Da hatte ich den Film gemacht für eine Handvoll Dollar. Mit Sergio Leone und Clint Eastwood. Und als er rauskam, dachten die Verleiher, wir müssen den irgendwie als einen authentischen Western herausbringen. Und alle Leute bekamen, also die hiesigen Italiener, Spanier und Deutschen, die da mitgemacht haben, bekamen amerikanische Namen. Und ich Marianne Cook. Und der Sergio Leone hieß, glaube ich, Jack Robertson oder so irgendwas. Dann wurde dieser Film, dieser gigantischer Erfolg aus dem Nichts heraus. Niemand hat damit gerechnet. Und dann wurden wir ganz schnell wieder umgetauft in unseren normalen Namen.
Witzig, aber das war der Name für Hollywood oder in dem Fall Cinecittà?
Nein, das war der Name für Europa, weil alle dachten, man müsse jetzt diesen Film als einen authentischen amerikanischen Western verkaufen, was er natürlich nie war. Der war was völlig anderes. War ein furchtbares Gemetzel, der ganze Film, und der Hauptdarsteller war ein Killer sondergleichen. Das war schon im Drehbuch zu sehen, als ich das Buch zum ersten Mal bekam von einem deutschen Verleiher. Der wollte, dass ich da mitspiele, weil ich damals einen ganz guten Namen hatte. Und dann habe ich das gelesen und habe gesagt, nein, tut mir wahnsinnig leid, das mache ich nicht. Ja, warum? Das geht doch nicht, das ist ja nur ein Hauen, Stechen, Ermorden. Und die Hauptperson ist doch der Schlimmste von allen. Dieser Fremde, der da in das Dorf kommt und da für Gerechtigkeit sorgt, aber eben auch auf brutale Art und Weise. Und dann haben sie mich bestochen.
Also, Geld.
Mit Geld.
Für eine Handvoll Dollar.
Ja, sozusagen.
Darf ich einfach mal ganz indiskret nachfragen, wie kann man sich das vorstellen? Das war also so ungefähr 50 Jahre her. Wie viel Geld war das dann damals?
Das weiß ich nicht mehr, aber also so um die 30.000 Mark war schon die Bestechungssumme. Ja. Und dann habe ich ihn doch gemacht und habe das insofern wirklich nicht bereut, weil das Ganze fand hauptsächlich in Italien statt. Und auch in Spanien, aber wir haben hauptsächlich in Italien gedreht. Und der Regisseur Sergio Leone war, ich muss sagen, war, er lebt leider nicht mehr, der Inbegriff der italienischen Lebensart. Er war ein bisschen kugelig und rundlich, er hatte immer Leute um sich herum, seine Familie, Freunde und so, mit denen er dauernd geredet hat. Und hat uns auf, ich weiß nicht, welche Art und Weise, eben von dieser Italianità etwas mitgegeben. Mhm. Also eines Abends hat er gesagt, kommt bitte alle mit, wir gehen zu einem wunderbaren Restaurant. Mariana, kommst du auch mit? Und ich habe gesagt, ja, natürlich und so. Und dann sind wir 1,5 Stunden Kurven gefahren an der Küste entlang, bis zu diesem Restaurant. Ja, war ein Restaurant, gab es Fisch und so. Ich Deutsche war da wirklich überfordert, die Qualität zu begreifen. Und dann 1,5 Stunden wieder zurück, und habe ich mir gedacht, die spinnen, die Italiener. 3 Stunden Autofahren, um zusammen essen zu gehen. Aber es war eben nicht nur Essen gehen, sondern diese Lebensfreude, die Freude am Genuss, die Freude am sich sehen, die Freude überhaupt am Leben. Das habe ich damals mitgekriegt. Und das hat
Sie geprägt.
Das hat mich ganz sicher geprägt. Also meine Liebe zu Italien ist unerschütterlich.
Das, wonach dann kam wir uns noch alle jetzt wieder sehnen, ne, Frau Koch. Oder?
Ja. Dann kam der Clint Eastwood, ja, Amerikaner. Der Sergio wollte eigentlich irgendeinen anderen bekannten Schauspieler, hat aber nicht das genügende Geld gehabt, das Budget gehabt, um so jemanden da sich anzulachen. Also kam ein unbekannter, völlig unbekannter, amerikanischer Schauspieler, der bis jetzt nur in ein paar B-Pictures-Western in Amerika gespielt hatte. Und dann waren wir natürlich alle sehr gespannt, was da kommen würde. Und am ersten seiner Drehtage stand er da vor der Kamera mit Poncho, Hut, Zigarillo im Mund und stand halt so da während der Probe und mumbelte da so seinen Text runter. Und dann dachte ich, jetzt machen wir Aufnahme, was passiert jetzt? Es passierte nichts. Er war in der Aufnahme genauso, stand da, Zigarillo und also seinen Text gesagt. Und wir dachten, oh Gott, was ist denn das, wenn nicht mal der Hauptdarsteller was ist in dem Film?
Also Sie hätten nicht darauf gewettet, dass es sein Durchbruch ist?
Zwei Tage später saßen wir alle im Kino, so ein kleines Kino da in der Nähe, wo eben die Muster gezeigt wurden von den Tagen vorher. Und dann kam diese Szene und dann machte es von der Leinwand aus, weil der Clint eine solche Präsenz hatte und hat. Mhm. Eine Leinwandpräsenz ist etwas, was man nicht lernen kann. Der brauchte nichts zu machen, der brauchte auch nicht zu schauspielen oder so irgendwas. Der brauchte nur dazustehen und vielleicht sich was zu denken oder auch nicht zu denken, weiß ich nicht. Das war total überzeugend. Und da fing seine Weltkarriere an.
Er hatte offenbar ja auch eine große Ausstrahlung immer auf Frauen. Also er war mehrmals verheiratet, hat mindestens 8 Kinder.
Ja.
Hätten Sie theoretisch auch ein Paar werden können? Sie waren die schöne Marisol
in
dem Western und er hat sie befreit, oder?
Nein. Also erstens mal, ich kam sowieso nicht in Frage. Aus vielen Gründen, aber vor allem eben, weil ich verheiratet war und so weiter. Also ich habe da nicht so rumgemacht. Aber was dann doch interessant war, wir saßen dann abends, die ganze Crew, nicht nur ich und er, sondern die ganze Crew saß abends, als wir im Torre de Madrid, also in Madrid gedreht haben, im Garten, so ein Gartenrestaurant. Und da sagt er schon, dass er unbedingt eines Tages Regisseur werden würde. Es war schon für ihn ganz, ganz fest. Das heißt, er hatte so einen Lebensplan, der gar nicht so zum Vorschein kam, wenn er spielte. Der wollte was anderes machen, der wollte Filme machen. Und das hat er ja dann auch mit größtem Erfolg gemacht.
Läuft das manchmal noch wie so ein Film in Ihnen ab, was Sie da erlebt haben? Ist das noch präsent?
Nein, nur jetzt läuft es gerade ab, weil ich für eine englische Firma ein Interview gemacht habe mit London über diesen Film. Die machten einen Film über Clint. Und deswegen ist mir das alles jetzt wieder sehr gegenwärtig.
Ja,
also meine ganze Filmzeit ist sowieso, jetzt mit Ausnahme von dieser Clint Eastwood-Geschichte, aber meine ganze Filmzeit ist für mich eine sehr vage Erinnerung und sehr weit weg. Das Einzige, was für mich gegenwärtig blieb, waren die vielen Reisen, die ich damals gemacht habe. Ich galt als tropenfest. Warum, weiß ich nicht, aber gut, ich bin halt nicht schreiend davon gelaufen, wenn mal eine Schlange im Schminkraum war oder so, und wurde dann dauernd für solche Auslandsgeschichten engagiert und habe dadurch eben Wochen in Hongkong und Wochen in Bangkok und in Südamerika und so weiter verbracht. Und das war damals, das war ja noch das graue Deutschland, Nachkriegsdeutschland in den 50er, 60er Jahren, das war damals absolut prägend für mich. Andere Kulturen, andere Menschen, andere Sprachen und so. Das war wunderbar. Und der Rest der Filmzeit ist,
Haben Sie denn da realisiert eigentlich, was Sie für einen Dusel haben, dass Sie so eine Karriere machen durften? Sie sind ja durch einen Zufall entdeckt worden, ne?
Ja, ich bin durch einen reinen Zufall, durch eine Fotografin, die mich auf der Straße gesehen hat und gesagt, oh, so ein Typ wie Sie suchen wir gerade. Wollen Sie sich nicht mal vorstellen, wer sind Sie eigentlich? Und so. Ja, gut, ich habe dann die Rolle gekriegt. Die anderen Schauspielerinnen, Aspirantinnen haben sie nicht gekriegt. Tat mir leid, aber ich war wahrscheinlich einfach, heute würde man sagen, cool. Ich hatte ja meinen Beruf. Und habe eben dann von da aus, der erste Film hieß Der Mann, der zweimal leben wollte, und dann einen Film nach dem anderen gemacht und mit guten Leuten gearbeitet, mit Keutner, mit Hoffmann, allen möglichen Leuten eben. Aber wie gesagt, das ist sehr lange her, und seit ich dann mich entschlossen habe, jetzt endlich wieder zur Medizin zurückzugehen, ist es auch von der Erinnerung ganz schön verblasst.
Trotzdem mit Ihnen verbunden.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Ursula Heller trifft
Marianne Koch. Welches Schweinderl hätten's denn gern?
Ja. Sie lachen schon so herzerfrischend. Ja. Über das Schweinderl? Ja. Oder über
das Schweinderl
natürlich.
Was kommt
Ihnen gerade in Sinn?
Ja, nein, Robert Lemke und Was bin ich? Das war natürlich, es war lustig und war schön und war, ja, es hat Spaß gemacht. Auch mit den Leuten, die dort eben sich versammelt haben, immer wieder.
Die Sendung war die Mutter aller Quizshows, und Sie waren berühmt, berüchtigt. Robert Lemke hat Sie mal als die gefährliche Marianne bezeichnet, weil Sie so messerscharf waren mit Ihren Fragen.
Naja, also diese, nein, also messerscharf war ich wirklich nicht. Die Annette war mindestens so scharf und der Hans Sachs sowieso und der Guido auch. Aber dieses Einkreisen von Sachen, das war ja, also man hat immer versucht, das möglichst so einzukreisen, dass man kein Nein bekam. Weil Nein, dann kam der Nächste dran, nicht? Also es war ein schönes Format, muss ich sagen, weil es waren viele Überraschungen drin, und es waren für die, die es gemacht haben, war es halt lustig, weil wir uns immer getroffen haben und geratscht haben und so. Einmal hätten wir fast die Live-Sendung versäumt, die Annette und ich, weil wir halt in der Garderobe saßen und bla 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 und uns alles Mögliche erzählt haben, und dann stürzte der Aufnahmeleiter rein und sagte, wieso seid ihr nicht im Studio und so. Ja, oh oh.
Sie haben auch eine Talkshow moderiert, und zwar 3 nach 9, und haben sogar den Grimme-Preis bekommen, und zwar für ein Interview mit Egon Bahr. Was war das Besondere daran?
Das mit Interview mit Egon Bahr weiß ich nicht mehr, aber das 3 nach 9 damals etwas ganz Besonderes war. Das sieht man erst jetzt, wenn man diese braven Talkshows überall sieht, auch 3 nach 9, was ich aber ganz gut
finde. Wo Sie neulich wieder Gast waren?
Ja. Aber das muss man sich so vorstellen, der Regisseur Mike Leckebusch saß mitten im Studio mit seinen ganzen Monitoren da und hat die 4 oder 5 Kameras, die da im Studio waren, das Studio war wie eine Kneipe so ungefähr ausgelegt, mit vielen Tischen und Stühlen und so und nackten Wänden, also sehr schöne, normale Hintergründe. Und der hat die Kameras eben geordert und gesagt, du gehst dahin und so weiter. Und wir konnten machen, was wir wollten, die Moderatoren, mehr oder weniger. Und das hat Leute auch dazu gebracht, auch zu denken, sie können da mitreden. Es kam von Zeit zu Zeit, es gab keine Security, die Türen waren alle offen und so, kamen so Gruppen rein, so fast autonome, würde ich sagen, die gesagt haben, so, und jetzt werden wir mitdiskutieren oder so ähnlich. Und normalerweise würde man heutzutage Polizei holen oder irgendjemand. Das war keineswegs so, sondern die Aufnahmeleiter haben gesagt, ja, geht doch darüber, da ist noch ein Tisch frei, seht ihr den, setzt euch hin, kommt gleich jemand, der redet mit euch. Das heißt, es war alles vollkommen improvisiert. Und das ist natürlich wunderbar. Wie jemand, der wie ich Live-Sendungen liebt, und wahrscheinlich kommt die Liebe auch daher von 3 nach 9, wo alles passieren konnte, man aber ganz ernsthafte Gespräche hatte. Manchmal am Anfang war die Sendung teilweise auch noch Open End. Das heißt, wir hatten kein
Sendeschluss.
Kein Sendeschluss.
Also Thomas Gottschalk-Verhältnisse.
Ja.
Überziehung ohne Ende.
Was wir wollten, solange es interessant war. Ne? Mhm. Und das mit dem Grimme-Preis, ich glaube, die haben alle Grimme-Preise gekriegt für diese Sendung, weil die eben etwas wirklich Neues war.
Schauen Sie eigentlich selbst noch viel fern oder langweilt Sie das eher?
Unterschiedlich. Es tut mir leid, dass die Sendungen, die mich sehr interessieren, so spät laufen. Aber nein, ich schaue schon noch rein. Aber mag fast keine Krimis, ganz wenige. Und diese ganzen Quizshows, die jetzt auch sind, frage ich mich auch manchmal, muss man das wirklich wissen, was die da fragen? Aber gut, aber es gibt auch interessante Dokumentationen.
Also so neugierig und interessiert wie Sie sind, wären Sie ein guter Telefonjoker, Frau Koch.
Um Gottes Willen.
Ja. Wie haben Sie das alles unter einen Hut gebracht? Fernsehen, die Praxis, die Ihre große Herzenssache war und zwei Buben.
Und eine Ehe, die dann irgendwann mal zu Ende ging. Aber ich weiß nicht, es kam mir nicht so problematisch vor. Ja, die Praxis war natürlich das Wichtigste in diesem, da waren die Kinder ja auch schon relativ aus dem Schlimmsten raus. Die Praxis habe ich natürlich sehr geliebt und fand das eine wunderbare Tätigkeit. Meine Kinder sind sicher in der Zeit, als ich noch Filme machte, zu kurz gekommen, weil ich halt da in Bangkok und in, weiß nicht, in Mexiko oder so irgendwo war für einige Wochen. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Einer ist ja leider verstorben vor 4 Jahren, der Thomas. Aber mit Gregor und seiner Familie und auch der Familie meines Sohnes Thomas vertrage ich mich sehr, sehr gut.
Sie haben denen das Buch gewidmet, das letzte, nehme ich jetzt mal an, ne? Das sind die Namen, die Ihrer,
ja,
Enkel
sind. Meine Enkel, ne? Ja, ja, 4 Enkel, ja.
Sind Sie begeisterte Großmutter? Haben Sie da ein bisschen Zeit auch?
Also als Großmutter war ich sicher sehr begeistert, als Sie noch klein waren. Und jetzt sind das für mich normale Gesprächspartner, so wie Sie. Und also sind Erwachsene. Ja? Ja. Aber ich freue mich natürlich an Ihnen sehr.
Noch mal kurz zu Robert Lemke. Der Mann mit dieser markanten Brille und auch Stimme, der war auch ein Mann der Aphorismen. Unter anderem hat er gesagt, ich zitiere, mit einigem Geschick kann man sich aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, eine Treppe bauen. Trifft das auf Sie auch zu irgendwie? Sie haben eben gesagt, gescheiterte
nein.
Ehe und danach aber ja, ja, der Aufbruch in ein neues Leben.
Also das mit den Steinen, die mir in den Weg gelegt wurden, das stimmt nun wirklich nicht. Ich habe von Anfang an unheimliches Glück gehabt. Auch diese ganze Sache mit dem Film und Hollywood, ich war ja dann Monate auch in Hollywood, das war allerdings, bevor ich die Kinder hatte, das kam mir als vollkommen normal vor und ja, warum nicht und so, ja. Also ich habe nie wirkliche Steine im Weg gehabt. Die einzigen Steine, wenn Sie das so nennen wollen, waren, ja, wie Sie vermuten, vielleicht emotionale, dass meine Ehe gescheitert ist, nicht?
Aber da haben Sie einen ganz harten Cut gemacht und haben dann gesagt, ich steige aus dem Filmgeschäft und ich studiere
ja,
wieder.
Ja, aber ich wollte die ganzen 20 Jahre, die ich Filme gemacht habe, war ich absolut sicher, dass ich irgendwann bald wieder weggehe vom Film und das mache, was mein eigentlicher Beruf ist, nämlich Medizin. Und das war halt dann eine gute Gelegenheit, alles über den Haufen zu werfen und neu anzufangen.
Woher diese Kraft und diese Konsequenz und dieses Loslassen können? Das ist ja ein Loslassen, einfach zu sagen, okay, das war's jetzt, das war ein Kapitel und
ja, aber ich war halt keine Filmschauspielerin oder überhaupt Schauspielerin. Das hat Spaß gemacht, rumzufahren und in neue Rollen zu schlüpfen und mit netten Leuten zusammenzuarbeiten. Aber ich bin da ohne einen Funken von Bedauern, bin ich da ausgestiegen. Es war auch nicht schön, da in der Öffentlichkeit zu stehen und so. Also das war es alles nicht.
Wie war das dann plötzlich so als bunter Hund, als, ja, als bekannte Schauspielerin im Hörsaal zu sitzen?
Wie Sie vollkommen richtig sagen, wie der bekannte bunte Hund. Und natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen am Anfang gedacht, was macht die Alte hier? Ja, ich war 20 Jahre älter als die. Und dann wurde es aber eigentlich ganz freundlich und zwar sehr schnell sehr freundlich, weil sie gemerkt haben, ja, ich war auch um 8 Uhr in der Chirurgievorlesung und ich habe genauso vor den Klausuren gezittert wie sie. Und ich gehörte dann eigentlich ziemlich schnell dazu. Aber am Anfang musste man sich ein bisschen wappnen mit einer dicken Haut.
Haben Sie eigentlich jemals in Ihrem Leben als Schauspielerin eine Ärztin gespielt?
Ja, natürlich.
Also Sie haben geprobt dann schon für das richtige Leben.
Nein, aber ich habe denen gezeigt, wie man Spritzen in die Hand nimmt und so. Die lernte Ärztin hieß das.
Dr. Marianne Koch.
Ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Ursula Heller trifft
Marianne Koch, mit ganzem Herzen Medizinerin.
Was treibt Sie an als Ärztin, als Medizinerin, als Buchautorin, als die Frau im Gesundheitsgespräch?
Ich glaube, es ist schon noch die Freude, Patienten und ihren Angehörigen, also erstens mal Fakten zu übermitteln, dass sie ein bisschen Bescheid wissen, dass ja auch jetzt mit dem Immunsystem, was durch Corona natürlich besonderes Interesse hat, aber eben auch die Freude eingehen zu können auf die Persönlichkeit anderer Menschen. Das war bei mir immer auch im Vordergrund bei den Patienten. Nicht, dass man sie, es gibt so einen Ausdruck von einem Schriftsteller, dass man sie erkennt. Mhm. Das ist natürlich in einem Medium wie dieses Gesundheitsgespräch, so wunderbar das ist und so großartig, wir das alles machen können, wie, also wir haben ja vollkommene Freiheit. Das ist natürlich dann nur vorübergehend und nur verbal, also man kann sich nicht sehen und man kann sich nicht berühren. Aber es hat auch da etwas damit zu tun, mit diesem, die Menschen erkennen hinter dem, was da
hinter
durch
der
den,
Fassade. Oder
ja, oder ja. Auch das, was da an Stimme und an Sprache zu einem kommt.
Ja. Frau Koch, woher haben Sie die Energie und die Kraft und die Überzeugung, sich immer wieder neu zu erfinden in Ihrem Leben? Das haben Sie ja mehrmals gemacht.
Es ist etwas, was ich nicht weiß. Ich weiß es nicht. Ich habe halt das Glück gehabt, dass meine Mutter ihre beiden Kinder, meinen kleinen Bruder und mich, so erzogen hat, so aufgezogen hat, dass wir ein wirklich gesundes Selbstbewusstsein hatten. Mhm. Und das glaube ich auch, dass es unendlich wichtig ist für Kinder. Auch jetzt in dieser Zeit, nicht, wo die armen Eltern wirklich geplagt sind mit Kindern, die sie nicht in die Kita und nicht in die Schule schicken können und so. Aber auch da ist eine Chance, dass man diesen Kindern Selbstbewusstsein gibt, auch wenn alles Mögliche jetzt eingeschränkt ist und so. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und dieses sich beweisen möchten in den Dingen, die einen interessieren, das ist so das Movens bei mir gewesen.
Also Ihre Mutter hat Sie stark gemacht. Und Ihre Mutter hat Sie ja großgezogen, eigentlich auch unter schwierigen Umständen.
War zunächst alleinerziehend.
Alleinerziehend, ja. Genau.
Ja.
Dann im Krieg.
Und im Krieg, natürlich.
Und
Bombennächte. Alles das, nicht? Und sie hat immer gesagt, es wird uns nichts passieren. Unsere lieben Nachbarn haben uns erlaubt, dass wir in ihren angeblich bombensicheren Keller immer kommen in der Nacht und so. Und es war halt fast jede Nacht, war Alarm und so. Und wir haben natürlich auch gesehen, wie die Häuser um uns herum beschädigt waren, teilweise auch kaputt waren und Leute gestorben sind und so. Aber das ist für Kinder momentan schlimm, aber eben nicht, wenn da Eltern dahinter sind, die ihnen die Sicherheit geben. Dass sie sagen, Kinder, das sind schlimme Zeiten, es kommen bessere. Und ich wünsche mir so, dass die Eltern jetzt in dieser Zeit, dass die Kraft haben, ihre Kinder positiv zu beeinflussen und ihnen Mut zu machen und zu sagen, es gibt Leute, denen geht es nun wirklich schlechter und uns wird es auch wieder gut gehen und so, nicht? Ich glaube, dass es aus diesen Wurzeln kommt, dass überhaupt die Kindheit mit das Wichtigste ist. Und wenn Sie mich fragen, ja, was haben Sie so alles Tolles in Ihrem Leben gemacht? Das sind, glaube ich, immer noch die Dinge, die man als Kind für sich entdeckt hat.
Mhm. Dieses Urvertrauen und die Neugierde.
Richtig.
Und
ja.
Sie werden dieses Jahr, es ist unglaublich, 90. Mhm. Viele sagen, kann nicht sein. Das ist Fake News. Wie alt fühlen Sie sich wirklich oder wie jung?
Ich weiß es nicht. Ich fühle mich nicht ein bestimmtes Alter. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich, dass ich das Gesundheitsgespräch machen kann. Ich liebe es, auf dieses Gesundheitsgespräch hin zu lernen, die verschiedenen neuen Dinge, die es in der Medizin gibt. Aber ich kann nicht sagen, wie alt ich mich fühle. Ich fühle mich normal.
Können wir das Geheimnis denn lüften, wie man das schafft, so zu sein mit 90?
Nein. Weiß ich nicht, warum. Also ich bewege mich viel, ich ernähre mich gesund, ja, ganz klar. Ich lerne viel, ja, und ich lerne sehr gerne. Das habe ich immer getan. Aber sonst, ich glaube, ich habe gute Gene. Und das war's dann.
Und Sie haben einen netten Hund, den Sie schon angesprochen haben, Bessie.
Ja, Bessie.
Wie können wir uns den vorstellen?
Bessie hat ein Köpflein wie ein Schäferhund, einen Hängebauch und vier kurze Beinlein. ist graubraun, hat einen langen Fuchsschwanz und ist ein reinrassiger Corgi. Also Corgi, das sind diese walisischen Hütehunde, von denen die Königin auch, aber die hat nicht die Rasse, die ich habe. Ich habe einen Corgi Cardigan, die haben die langen Schwänze. Die Königin hat die Hunde ohne Schwänze.
Und Bessie zwingt sie oder animiert sie, mindestens dreimal am Tag rauszugehen, ne?
Ja, mindestens. Ja. Mindestens. Und leider isst sie sehr gerne und sehr viel. Aber ja, da müsste ich mal ein bisschen drauf schauen, das stimmt.
Frau Koch, was machen Sie als erstes, wenn Corona, wenn die Quarantäne vorbei ist und Sie hoffentlich geimpft?
Wenn ich hoffentlich geimpft bin, was ich als erstes mache, meine Freunde wieder persönlich sehen und nicht nur am Telefon mit ihnen zu reden.
Und Reisen, gibt es da einen Sehnsuchtsort?
San Francisco, wo meine Familie lebt.
Schön.
Ja.
Ja, der nächste Sehnsuchtspunkt ist nächsten Mittwoch, 10.05 Uhr, Gesundheitsgespräch in Bayern 2, wieder mit Marianne Koch. Was wird das Thema sein?
Das Thema,
Mittwoch, ist das schon klar?
Das Thema ist klar, ja. Da geht es um erfolgreich abnehmen.
Oh.
Also Übergewicht, erfolgreich abnehmen. Warum ist es so schwer abzunehmen? Was sagt der Körper dazu, wenn man ihn fasten lässt und so? Also ein interessantes Thema, weil man weiß, dass starkes Übergewicht auch eine große Einschränkung im Leben ist und auch gefährlich ist.
Passt zu Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit.
Ja. Ja, ja, ja. Das hat dann die liebe Uli Ostner genau darauf gelegt wahrscheinlich.
Und das heißt, Sie werden jetzt am Wochenende sich wahrscheinlich in Ihre diversen Fachzeitschriften vertiefen und büffeln und lesen.
Das Thema habe ich ziemlich drauf.
Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, das man wie immer als Podcast nachhören kann.
Frau Heller, vielen Dank. Es war schön, mit Ihnen zu reden.
Danke, liebe Marianne Koch. Vielen Dank.
Ursula Heller im Gespräch mit Dr. Marianne Koch, Schauspielerin und Ärztin. Im Februar 2021 haben die beiden gesprochen. Und heute feiert Marianne Koch ihren 95. Geburtstag. Aus diesem schönen Anlass haben wir im Sommerradio auf Bayern 2 dieses Gespräch wiederholt. Wir gratulieren herzlich.